Für den einen ist dieser Titel, wenn die Zukunft in den Sternen steht, nur so eine Umschreibung zu, naja, ich weiß nicht genau, wie es werden wird. Für manchen ist es aber doch mehr. Der schaut wirklich, was die Sterne sagen. Man liest dann das Horoskop in der Zeitung oder lässt sich vielleicht ein persönliches Horoskop erstellen. Mancher, der baut sich seine Zukunft so in seinen Träumen auf, in seiner Fantasie. Er hat dann eine Hoffnung, dass es vielleicht wird, wie er sich das vorgestellt wird. Mancher vertraut auf seinen Rentenplan oder mancher ist ein bisschen kürzer unterwegs, der hofft nur mal bis zum nächsten Urlaub. Wenn die Hoffnung und die Zukunft in den Sternen steht, da dachte ich für mich, naja, unsere Zukunft, so denken wir als Christen, steht nicht in den Sternen, sondern unsere Zukunft steht in der Bibel. Wenn unsere Zukunft in den Sternen steht, also im Sinne des Horoskopes, dann würde das bedeuten, dass tote Materie über unsere Zukunft bestimmt. Aber wenn deine Zukunft in dem besteht, der die Sterne gemacht hat, dann haben wir eine ganz andere Grundlage. Wenn wir den kennen, der die Sterne steuert, der sie kennt, dann kennst du den, der deine Zukunft wirklich in der Hand hat. Einen Gott und Vater, der unser Leben schuf, der unser Leben gestaltet, der unser Leben leiten und vollenden kann. Ich habe mal in einem Abschnitt der Bibel im Alten Testament, dem Propheten Jesaja, gelesen, dass Gott mit seinem damaligen oder mit dem Volk Israel in einer bestimmten Phase das Gespräch sucht. Und anscheinend haben sie ihm Vorwürfe gemacht, Gott habe sie vergessen. Und Gott sagt dann Folgendes, wir lesen das im Propheten Jesaja im Kapitel 40, in den Versen 25 und 26, da sagt Gott zu damals den Gläubigen, und er sagt es aber auch dir heute hier in Traunreuth. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe, also nicht hier, sondern das war dann draußen gedacht. Hebt eure Augen auf in die Höhe und seht. Was haben sie gesehen? Wir haben die Sterne gesehen, wie man sie eben in ihrem Umkreis wahrnehmen konnte. Wer hat sie alle geschaffen und führt ihr Heer gezählt heraus? Er ruft sie alle mit Namen. Sein Vermögen und seine starke Kraft ist so groß, dass auch nicht einer fehlt. Als ich das zum ersten Mal so bewusst gelesen habe, dachte ich, wow. Ich habe dann ein bisschen nachgelesen. Ich kenne mich in der Astronomie nicht so besonders gut aus, aber ich habe dann gelernt, dass unsere Milchstraße alleine vermutlich hunderte von Milliarden Himmelskörper hat. Und es ist nur eine Milchstraße von wiederum hunderten von, keine Ahnung, Millionen oder Milliarden. Also Zahlen liegen mir, die waren immer schon mein Hobby, aber da muss ich sagen, da steht mein Geist vor Ehrfurcht still, will es mal einer gedichtet hat in einem bekannten literarischen Werk. Und dann wird mein Staunen noch größer. All diese Himmelskörper, soweit wir verstehen, sind alle tot, unbelebt. Da ist keine Vegetation, da ist kein Lebewesen. Und Gott kennt sie alle. Er zählt sie. Er hat jedem einen Namen gegeben. Und jeden Tag sorgt er dafür, dass sie auf ihrer perfekten Umlaufbahn bleiben und er verliert keinen einzigen aus den Augen. Und ich habe für mich ganz menschlich mal gedacht, wozu soll das gut sein, dass Gott von all diesen Milliarden von Himmelskörpern, dass er die Zahl genau kennt und jeden Namen und jeden im Blick hat. Und ich dachte, wenn Gott schon solche toten Himmelskörper, die in einer unendlichen Finsternis da kreisen, wenn er die kennt, dann bin ich, glaube ich, bei diesem Gott gut aufgehoben, der mich gemacht hat, nicht wie ein Himmelskörper, der einfach im Dunkeln umherschwirrt, sondern der uns gemacht hat für das Leben mit ihm. Wie gut, Und dann werden wir, und deswegen mache ich das auch nicht die Bewegung der Sterne studieren, um aus ihnen meine Zukunft abzulesen, sondern ich will dem Gott vertrauen, der die Sterne steuert und der sie in der Hand hält. Und wenn wir dann glauben noch, dass Menschen aus der Bewegung der Sterne in Konstellationen eine Deutung ablesen können, also Sternzeichen interpretieren können, dann bin ich wieder abhängig von einem Menschen, der genauso begrenzt ist wie ich selbst, die im gleichen Boot sitzen, genauso vergänglich wie ich das bin. Aber wenn dein Leben von den Worten des lebendigen Gottes geprägt sein darf, die seit Jahrtausenden uns übergeben sind und wir ihre Stichhaltigkeit und ihre Wahrhaftigkeit und ihre Vollkommenheit bestaunen können. Wie gut ist es, wenn wir dem Allmächtigen, der Himmel und Erde gemacht hat, eben auch diese Sterne, wenn wir dem vertrauen können, der unsere Gegenwart und unsere Vergangenheit und unsere Zukunft überblickt. Wenn wir dem zuhören, glaube ich, werden wir viel mehr Gewinn haben als von Menschen, die versuchen, aus der Konstellation von Himmelskörpern meine Zukunft vorauszusehen. Gott hat Zukunft für uns und das können wir lesen in diesem Bibeltext. Gott sagt das einmal im Alten Testament. Diese Sätze sind 2700 Jahre alt und sind in eine ganz bestimmte Situation hineingesprochen. Gott sagt dort, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe. Ihr werdet mich finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wir wollen ein bisschen an diesem Text verweilen. Dieser Text wurde in eine bestimmte Phase der Nation Israel hineingesprochen. Ihr Leben war damals gründlich in die Irre gelaufen. Sie hatten Gott verlassen, sie hatten Gott vernachlässigt und missachtet und gereizt durch ihre Gottlosigkeit. Und Gott hat es zugelassen, dass kriegerische Heere über sie hergefallen sind und sie wurden zu guten Teilen in die Deportation später geschleppt in einem anderen Land. Er hatte ihnen tausendfach seinen Schutz bewiesen, aber sie hatten sich entschieden, lieber den Sternen zu vertrauen oder sich selbst anstatt dem lebendigen Gott. Sie haben vielleicht das damals schon gelebt, was wir diese Woche schon mal zitiert haben, was mal Barack Obama so berühmt gemacht hat, dieser Satz, yes, we can, das war vielleicht auch so ein bisschen ihr Lebensmotto. Und dieses Volk musste die Konsequenzen ihres Weges tragen. Und wenn Gott gesagt hätte, so, that's it, das war's jetzt. Ihr hattet eure Chance, ihr habt mich auf die Seite geschoben, ihr habt mich vergessen, ihr habt nicht mir vertraut, jetzt geht euren Weg in den Untergang und ich kümmere mich nicht mehr um euch. Und Gott hätte alles Recht gehabt, das zu tun. Und Gott hätte alles Recht, auch uns als deutsche Nation heute einfach mal gehen zu lassen, weil er sagen könnte, mit Recht, ihr habt so viele Möglichkeiten gehabt, mich kennenzulernen, aber ihr habt mich auf die Seite gesetzt. Und diesem Volk damals in Israel gab er diese mutmachende Aussage, die weit vorausschaute, etwa 150 oder 200 Jahre vorausschauen ließ, da sagt er, ich weiß wohl, obwohl ihr durch schwierige Phasen gehen werdet, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, nämlich Gedanken des Friedens und nicht des Leides, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ich will euch Zukunft geben, eine Zukunft, meinte Gott, mit ihm selbst, eine Zukunft durch ihn. Deine Zukunft mit ihm. Er wollte ihnen Hoffnung geben für ihr Desaster, in dem sie lebten. Er wollte ihnen Hoffnung geben, selbst für die Konsequenzen, dass sie Gott auf die Seite geschoben hatten. Er würde sich nicht aufdrängen, aber er sagte ihnen, schaut, wenn ihr mich sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Ich warte hier nur darauf, dass ihr zu mir kommt. Jesus würde später sagen, als er auf der Erde war, bittet und dann wird euch gegeben. Sucht Und dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch aufgetan werden. Er wartet nun darauf, dass wir in Anspruch nehmen, was er uns angeboten hat. Er ist da. Und er ist auch heute Morgen hier und er will auch heute Morgen uns begegnen und in unser Leben hineinsprechen. Und er hat damals seinem Volk gesagt, ihr werdet erleben, ich bringe euch dorthin zurück, wo euer Irrweg begann. Und Gott ist auch da für dich und deine Zukunft steht nicht in den Sternen, sondern deine Zukunft steht in der Liebe, in der Treue, in der Weisheit und in der Wahrheit Gottes, wenn wir nur zu ihm umkehren würden. Wenn die Zukunft in den Sternen steht. Wir wollen ein bisschen weiter nachdenken über unsere Zukunft. Ich habe am ersten Abend gesagt, unsere Herkunft ist sehr wichtig für unsere Zukunft. Eine Nation, ein einzelner Mensch, es ist wichtig, dass er begreift, wo komme ich her. Und wer eine Zukunft im Himmel haben will, also eine Zukunft im Himmel haben will, der sollte nachdenken darüber, woher er kommt. Ich hatte in der Vorbereitung mich erinnert an einige geniale Gedanken aus der Bibel. Ich habe mir irgendwann mal, da durfte ich so einen Bibelkurs unterrichten, da habe ich mir Gedanken gemacht über die Frage, was hat Gott eigentlich gemacht, bevor er die Menschen gemacht hat? Ich muss zugeben, das ist ein äußerst menschlicher Gedanke, den ich natürlich nur denken kann, soweit ein Mensch eben denkt. Aber es ist erlaubt. Denken ist ja erlaubt bei Gott, sogar ausdrücklich gewünscht. Natürlich wissen wir, dass wir manchmal an Grenzen stoßen, wenn wir über den unendlichen Gott nachdenken. Aber ich habe ein bisschen nachgedacht, was hat Gott gemacht, bevor er die Menschen machte? Und da habe ich erstaunliche Dinge festgestellt, an die will ich dich erinnern oder vielleicht weißt du das gar nicht, dann lernst du heute Morgen was dazu. Schau mal, ich habe es dir hier zusammengefasst. Man könnte es zusammenfassen mit dem ersten Satz, er hat Versöhnung, er hat Liebe, er hat Gnade vorbereitet, obwohl noch kein Mensch geschaffen war, obwohl noch kein Mensch gesündigt hatte, obwohl noch kein Mensch schuldig geworden war gegenüber Gott, hat Gott, bevor er den ersten Menschen schuf, Versöhnung und Liebe und Gnade vorbereitet. Er hat zum Beispiel seinen Sohn Jesus Christus, der wie der Vater selbst Gott ist, ihn hat er bestimmt, das heißt einmal durch den Apostel Petrus, dass Jesus zuvor ausersehen war, das Lamm Gottes zu werden, das unsere Schuld hinwegträgt. Er wurde ausersehen vor Grundlegung der Welt. Also bevor Gott die Geschichte mit den Menschen begann, hat er erstmal gesagt, du, mein Sohn, du wirst einmal das Lamm Gottes werden, das die Schuld der Menschen wegtragen wird, die wir noch schaffen werden. Und da hat der Sohn schon eingewilligt. Er hat sich schon lange bevor das am Kreuz von Golgatha dem Willen Gottes ergeben und gesagt, ja Vater, ich will diesen Weg gehen, um Menschen zurückzubringen zu dir. Und da hat er, wie wir es in der Theologie nennen, das objektive Heil geschaffen. Er hat die Möglichkeit geschaffen, für Menschen gerettet zu werden. Wir lesen das im Römerbrief zum Beispiel einmal, dass er vor ewigen Zeiten etwas vorbereitet hatte, was lange Zeit wie ein Geheimnis verborgen blieb. Und als Jesus Mensch geworden war, was wir an Weihnachten feiern, oder als Jesus starb und auferstand, was wir in wenigen Wochen in besonderer Weise wieder feiern, da wurde das sichtbar und Realität für die Welt. Gott hat Heil beschlossen und schon vor Grundlegung der Welt war ihm auch bekannt, dass es nur in Jesus Heil geben würde. Es war wiederum der Apostel Petrus, der später predigen würde. Es ist in keinem anderen Namen das Heil, durch den wir gerettet werden können, als allein in dem Namen Jesus. Und er hatte festgelegt, dass es einfach Gnade werden würde. Nicht etwas, was wir erarbeiten, sodass ich mich zu Gott hocharbeite und er irgendwann mal sagt, naja, jetzt hast du genügend Punkte, jetzt bist du gut genug, jetzt kann ich dich akzeptieren. Sondern er hatte festgelegt, dass es nur Gnade, das Heil, die Vergebung Gottes, die er uns ohne unser Verdienst zuspricht durch den Glauben, dass das der Weg werden würde, um gerettet zu werden. Und schon vor Grundlegung der Welt, das darf ich für mich persönlich sagen und das darf die Irene für sich persönlich sagen, die von sich berichtet hat. Und der Michi hat es heute Morgen schon gesagt, bei ihm sind es auch schon 15 Jahre, hast du gesagt, Herr. Ja, seither wissen die es, dass ihr Name im Buch von Gott eingetragen ist. Die Bibel nennt es das Lebensbuch des Lammes, also von dem, der sein Leben geben würde. Da waren unsere Namen eingetragen vor aller Zeit, lange bevor die Geschichte mit den Menschen hier auf dieser Welt sich abspielte. Und schon vor aller Welt hatte Gott bestimmt, die Menschen, die mir vertrauen würden in Christus und mein Heil annehmen würden, die würden in mein ewiges Reich kommen. So, das hat Gott alles gemacht, bevor er den ersten Menschen schuf. In dieser Atmosphäre der Liebe, der Treue, aber auch der Heiligkeit und der Ernsthaftigkeit Gottes, auch des Schmerzes Gottes, den wir ihm antun würden durch unsere Sünde, hat er diese Rettung vorbereitet. Das ist unsere Vergangenheit. Ich habe vorhin gesagt, wenn wir über unsere Zukunft nachdenken, ist zunächst mal wichtig, dass wir wissen, wo kommen wir eigentlich her? Was war denn vor uns? Denn liebe Freunde, die Welt begann nicht mit uns. Sie begann auch nicht mit Adam und Eva. Gottes Wirken ist in seiner Ewigkeit, die wir gedanklich gar nicht wirklich erfassen können. Wenn du also über die Zukunft nachdenkst, dann ist es wichtig, dass du einmal zurückschaust und siehst, woher komme ich? Du kannst für deine Zukunft keine Klarheit gewinnen, wenn du deine Herkunft leugnest. Wenn du missachtest, dass du ein Geschöpf Gottes bist. Wer nicht versteht, durch wen er geschaffen wurde und wofür er geschaffen wurde, der wird auch keine Antwort finden auf die Frage, was ist meine Zukunft? Er wird keine Antwort finden auf die Frage, wo werde ich meine Ewigkeit zubringen? Es wird vielen vielleicht nicht einmal das Konzept geben, dass es ein Leben nach dem Tod geben könnte. Und das hat mich, das bewegt mich immer wieder. Gott hat alles, was für meine Zukunft wichtig ist, vorbereitet gehabt, lange bevor auch nur der allererste Mensch geschaffen wurde. Also wenn jemand für meine Zukunft sorgen kann, dann ganz gewiss der, der meine Herkunft gemacht hat, der in einer ewigen Vergangenheit etwas vorbereitet hat, was für meine Ewigkeit von Bedeutung ist. Aber liebe Freunde, wenn wir begreifen, dass wir geschaffen sind und wenn wir begreifen, dass dieser Gott eine solche Erlösung für uns bereit hat, dann sind wir ihm auch verantwortlich. Und dann sind wir auch von ihm abhängig, was unsere Zukunft angeht. Aber ich darf dann auch wissen, solch ein Gott, der liebt mich wirklich. Und ich begreife, wenn es einen gibt, der mir Auskunft geben kann über meine Zukunft, dann der, von dem ich stamme. Der, der meine Herkunft in so unfassbarer Weise gestaltet hat. So, das war jetzt die Vergangenheit. Aber unser Thema ist ja heute Morgen die Zukunft. Ja. Jawohl, die Zukunft. Das ist unser Thema heute Morgen. Und ich möchte mit euch jetzt einen Text aus der Heiligen Schrift betrachten. Und den habe ich nicht an die Wand da vorne projiziert, weil ich immer davon ausgehe, ihr bringt eure Bibel mit. Ja, das ist wichtig, seine Bibel mitzubringen in den Gottesdienst und mitzudenken, mitzulesen. Also, wenn ihr sie da habt, dann zückt sie und schlagt mal das Matthäus-Evangelium auf, und zwar im Kapitel 25. Ich habe dieser Tage schon mehrfach gesagt, Jesus hat, um wichtige Fragen des Glaubens zu erklären, sogenannte Gleichnisse erzählt. Also Geschichten, die konstruiert sind, die nicht wirklich so passiert sind, um etwas deutlich zu machen. Und ein solches Gleichnis, das lesen wir jetzt in Matthäus Evangelium Kapitel 25, und ich lese die ersten 13 Verse. Jesus sagt dann, er meint am Ende der Zeit, wird das Himmelreich 10 Jungfrauen gleichen, also das sind junge Frauen, unverheiratete Frauen gewesen, die ihre Lampe nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Es war damals so üblich, wenn eine Hochzeit stattfand, die lief ein bisschen anders ab wie hier bei uns. Da ist der Bräutigam nach einem gewissen Zeremoniell mit seinen Best Friends, nennt man die in den USA, zum Haus der Braut gezogen, um sie da abzuholen. Die hatten dann Fackeln, das war dann alles sehr romantisch sicherlich auch. Und dann haben sich diesem Zug auch junge Frauen angeschlossen, die die Lampen hatten, um einfach den Weg zu erhellen und einfach vielleicht auch eine schöne Atmosphäre zu machen. Genau weiß ich nicht, wofür die Lampen immer da waren, aber so war das üblich. So, das greift Jesus auf, das Bild hat jeder verstanden. Und dann heißt es, 5 von ihnen, von diesen 10 jungen Frauen, waren klug und 5 waren töricht. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl mit ihren Gefäßen, mit ihren Lampen. Als sich nun der Bräutigam verspätete, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein Geschrei, seht, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Da antworteten die Klugen, nein, weil es sonst für uns und euch nicht ausreicht. Geht aber hin zu den Krämern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen jungen Frauen und sagten, Herr, Herr, mach uns auf! Er antwortete aber, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welcher der Menschensohn kommen wird. Wenn Jesus ein Gleichnis erzählt hat, dann war nicht seine Absicht, dass wir jedes Detail versuchen, irgendwo in die Fragen des Glaubens einzubauen, sondern es ging immer um eine zentrale Aussage, die er damit hervorheben und verbildlichen wollte. Sie sollten das Reich Gottes beschreiben, seine Person oder die Beziehung, die wir zu ihm haben könnten, den Weg der Rettung und was eben gerade das Thema des Gleichnisses war. Und hier will Jesus das Ende der Zeit beschreiben, also die Zukunft, das Ende unserer irdischen Zukunft, bevor es in die ewige Zukunft geht. Jesus wird nämlich wiederkommen, um das Leben jedes Menschen zu beurteilen, aber nicht nach der Meinung des Menschen selbst, sondern nach seinem eigenen menschlichen Urteil. Der Rahmen, in den er diese Illustration stellt, ist eben ein jüdisches Hochzeitsfest, wie ich es eben beschrieben habe. Und wir haben jetzt diese zwei Gruppen, und das ist ja der Hauptfokus in diesem Gleichnis, zwei Gruppen von Menschen, von hier junge Frauen. Die einen hatten Öl und die anderen hatten eben kein Öl. Diese Lampen wurden eben mit Öl betrieben, das war der Brennstoff. Heute haben wir LED-Lampen, da brauchen wir kein Öl mehr. Ja. Und der Umstand, dass die einen Öl hatten und die anderen hatten keines, das ist der springende Punkt in dieser Geschichte. Wir haben natürlich dann die Frage, was bedeutet das für uns? Nun, wir müssen zunächst mal feststellen, alle 10 waren an diesem Event, also diesem Hochzeitsfest, beteiligt. Alle 10 waren da. Alle 10 haben den Bräutigam kommen sehen. Alle 10 haben die Braut gesehen. Alle 10 wollten an diesem Fest teilnehmen. Und ich dachte, es ist genau wie heute Morgen. Wir sind jetzt ein bisschen mehr wie 10, aber wir sind heute Morgen alle hier. Wir sind alle im Gottesdienst und viele von euch kommen sogar regelmäßig zur Gemeinde, sind also immer mit dabei. Soweit, so gut. Aber was Jesus deutlich macht, ist, es wird einen Tag geben, da wird meine Wahrheit einmal durchgreifen und deutlich machen, wie es um jeden Einzelnen bestellt ist, der in dieser Gruppe dabei ist. Hier der 10 und genauso wird es auch sein mit denen, die hier zu dieser Gemeinde gehören oder vielleicht normalerweise irgendeine andere Gemeinde oder eine andere Kirche besuchen. Wir sind alle dabei und alle sollen verstehen, es gibt einen Moment, an dem Gottes Ewigkeit anbricht. Es gibt einen Moment, an dem Jesus wiederkommt, damit alle, die bei ihm sein werden, die zu ihm gehören. Und es wird einen Moment geben, an dem alle anderen, die nicht zu Jesus gehören, dem ewigen Gericht verfallen werden. Und dieses Gleichnis will uns deutlich machen, bereite dich darauf vor. Dieser D-Day, das ist ein Begriff aus dem Zweiten Weltkrieg, der Decision Day, der Tag der Entscheidung, der kommt. Wir wissen nicht, wann er kommt, aber er kommt. Gott wird diese Entscheidung und diese Scheidung eines Tages durchführen zwischen denen, die in seiner Herrlichkeit sein werden und denen, die dort nicht sein werden. Und uns ist ganz wichtig, wir müssen wissen, wo werde ich sein, wenn dieser Tag kommt, auf welche Seite werde ich gehören? Werde ich, um mit dem Gleichnis zu sprechen, Öl haben oder eben auch keins? Und jetzt natürlich die Frage, die sich jeder stellt, der ein bisschen nachdenkt über diesen Bibeltext. Okay, wenn jetzt Jesus so ein Gleichnis bringt, was will er mit dem Öl eigentlich sagen? Inwiefern ist das das Unterscheidungskriterium auch heute bei uns? Was soll das Öl eigentlich darstellen? Nun, ich will euch gleich sagen, die sehr ernsthafte Bibelausleger, die ich alle schätze, kommen nicht hundertprozentig genau zum gleichen Ergebnis. Oder will ich sagen, nicht zu den gleichen Zwischenschritten, aber am Ende stimmen sie doch alle überein, auch wenn sie vielleicht in Details anders denken. Und wenn ich jetzt heute Morgen etwas sage, wo du sagst, oh, das würde ich aber ein bisschen anders sehen, dann würde ich dir Mut machen, aber schaue, was ist eigentlich meine Schlussaussage, worum geht es wirklich? Nun, das Öl in dieser Geschichte war der Brennstoff, ohne den es kein Licht gibt. Man hätte dann eine Lampe, man hätte einen Docht, man hätte vielleicht auch ein Streichholz, man hätte vielleicht sogar ein kleines Reservoir, um Öl darin zu haben, aber man hätte nichts, was man entzünden könnte. Es wäre alles da, nur nichts, was das Licht auch wirklich auslöst. Und ein Bibelausleger hat mal gesagt, die Trennlinie in der Geschichte ist töricht oder klug. Die Trennlinie ist nicht schlecht oder gut, sondern schlau und nicht schlau, gedankenlos und bedacht. Und der Gleiche hat mal geschrieben, diese Geschichte ist eine Warnung, die sich besonders an diejenigen in der bekennenden Kirche richtet, damit sie nicht davon ausgehen, dass ihre Zukunft bedingungslos gesichert wird. Ja, ich bin ja in der Gemeinde, ich habe auch mal gebetet, dass Jesus mein Erlöser wird und jetzt ist alles geklärt. Nein, alle 10, sagt er, erwarten, am Fest teilzunehmen und bis zu diesem Moment gibt es keine offensichtlichen Unterschiede zwischen ihnen. Und jetzt kommt die Krise. Sie erwachen, sie wollen ihre Lampen zum Brennen bringen. Und jetzt werden die Vorbereiteten von den Unvorbereiteten getrennt. Und das ist ja sehr ernst. Das ist ja sehr absolut. Da gibt es keinen dritten Weg. Sondern entweder man ist dabei, man ist in Gottes Zukunft oder man ist nicht dabei. Und das Licht, von dem hier die Rede ist, Jesus sagt einmal, ich bin das Licht der Welt. Wenn er in uns Wohnung macht, die Bibel sagt es, dass er durch den Heiligen Geist Wohnung macht in uns. Wenn er in unserem Leben ist, dann wird unser Leben von seinem Licht geprägt. Und das würde unser Leben vollkommen verändern. Und wir wollen mal ein bisschen schauen, was das bewirkt, wenn Jesus uns erleuchtet, wenn er unser Denken erleuchtet, wenn er uns erleuchtet in unserer Beziehung zu ihm, dass wir klar sehen, wie es wirklich ist. Was wird in einem Menschen passieren, der Jesus begegnet ist, der also dieses Öl hat, in dem es Licht geworden ist? Nun, wir schauen uns mal ein paar Sachen an. Erstens, dieser Mensch bekommt ein Bewusstsein seiner eigenen Sündhaftigkeit und das wird in ihm Demut auslösen. Ich bin ein Sünder und Gott ist gerecht und ich habe keine Mittel, mir den Himmel zu erarbeiten. Ich bin vollkommen verloren in meiner Sündhaftigkeit, auch wenn ich mich noch so gut fühle oder besser fühle, jedenfalls wie andere. Das Erste, was ein Mensch begreifen wird, wenn Jesus ihn wirklich erleuchtet, ist seine eigene Sündhaftigkeit und das führt ihn zur Demut. Das Zweite, er wird lernen, sein Vertrauen allein auf die Gnade Gottes zu setzen. Er wird keinen Deal mit Gott machen. War ich jetzt gut genug? Sondern er begreift, nur wenn Gott sich erbarmt über mich, nur wenn Gott mir Gnade schenkt, wenn Gott mir einfach bereit ist zu vergeben, weil ich im Glauben zu ihm komme, weil er mir vergibt, nicht aufgrund von dem, dass ich das Potenzial habe, jetzt künftig besser zu werden, sondern wenn er mir einfach meine Schuld vergibt, dann macht mich das dankbar. Wisst ihr, es gibt manchmal Menschen, die reden davon, dass Jesus ihr Erlöser ist und das sagen die und es kommt eiskalt rüber. Das ist so ein theologischer Terminus, der ist da im theologischen Kleinhirn abgespeichert. Du sagst, ist Jesus für deine Sünden gestorben? Ja, bist du dankbar dafür? Ja. Und du merkst nichts, dass diese Dankbarkeit wirklich da ist. Ich möchte dir die Frage stellen, bist du noch ergriffen von der Tatsache und dankbar, dass Gott sich in seiner Gnade über dich erbarmt hat, wenn du sein Kind geworden bist? Ein drittes, was sich in dieser Beziehung zu Gott deutlich machen wird, ist, das Hören auf Gottes Wort wird unser Denken verändern. Wenn ich bevor ich Jesus angenommen habe, mein Leben selbst gestaltet habe und vor allen Dingen auf mich gehört habe und auf mich geachtet habe und meine Dinge gemacht habe, dann wird das jetzt einmal anders werden. Ich werde beginnen, auf Gott zu hören. Ja, nicht nur, weil ich muss, sondern weil es mich interessiert. Ich war 14 Jahre alt, als Jesus mir begegnet ist. Es war so ein einschneidender Tag in meinem Leben, ich werde ihn nie vergessen. Es ist nicht bei jedem so, dass er das so genau beschreiben kann. Manchen ist es ein Endpunkt, eine Entwicklung. Aber bei mir war das so ein, entspricht vielleicht auch meinem Naturell, ein Jetzt und jetzt geht's anders weiter. Und ab dem Tag hatte ich eine große Freude, die Bibel zu lesen. Ich hatte damals so eine kleine Bibel bekommen, die nannte man Senfkornbibel, in die Anlehnung an das kleine Senfkorn. Und die habe ich in meine Schultasche gesteckt. Und in jeder Hofpause bin ich auf den Hof gegangen und habe angefangen, die Bibel zu lesen. Ich konnte nicht warten, bis ich wieder zu Hause war. Gott hatte mir Freude gegeben an seinem Wort. Und liebe Freunde, ich glaube, wenn dieses Licht, was in dieser Lampe genannt worden ist, wenn dieses Licht angezündet ist in unserem Leben, dann beginnen wir uns dafür zu interessieren, was hat Gott mir zu sagen? Ich habe schon früher in meinem eigenen Haus und auch sonst in meinem eigenen Leben frisch verliebte Leute beobachtet. Und eines habe ich festgestellt, die konnten gar nicht aufhören, miteinander zu reden. Du denkst davon aus, was haben die immer noch zu bereden? Die haben immer was, stundenlang, und interessieren sich und hören zu. Ich meine, wenn die nicht miteinander reden würden, dann würde ich sagen, hey, was ist da los? Aber hier Wenn wir Jesus begegnen, dann werden wir beginnen, uns für sein Wort zu interessieren. Und sein Wort wird beginnen, mein Denken zu verändern und zu prägen. Und in der Konsequenz natürlich dann auch unser Leben. Denn diese Liebe zu Gott wird beginnen, mein Leben zu prägen. Weißt du, es gibt viele fromme Leute, die sagen, ja, ich will mein Leben prägen durch gute Taten. Ein Christ macht das und ein Christ macht jenes nicht. Das stimmt ja grundsätzlich auch, aber das ist nicht das Grundlegende. Sondern das Grundlegende ist die Beziehung zu diesem lebendigen Gott, wie es auch in der Überschrift steht. Das Licht beschreibt die lebendige Beziehung zu Jesus. Und es ist eine Beziehung, die von Liebe geprägt ist. Er liebt mich und meine Antwort ist, dass ich ihn lieben werde. Und das wird mein Leben prägen. Ich hatte auch in meinem Leben als Christ manche Entscheidungen zu treffen. Ich musste mich von Freunden trennen, ich musste manche Wünsche aufgeben. Und ich muss euch sagen, das fiel mir nicht immer leicht. Manchmal sind mir sogar Tränen runtergelaufen, wenn eine wichtige Entscheidung zu fällen war, ich vor der Entscheidung stand, werde ich jetzt das tun, was ich will, oder ist es mir wichtiger, was Jesus will? Die Liebe zu Gott wird unser Leben prägen. Und dann wird die Heiligkeit Gottes Erneuerung bewirken. Wir werden beginnen, Sünde zu erkennen und die Sünde zu hassen. Denn wenn Gott in unser Leben tritt, dann will er unser Leben neu machen. Er will es verändern. Er will uns ein Empfinden geben für das, was in seinen Augen Sünden ist. Und wisst ihr, ich bin jetzt 51 Jahre Christ. Seit 51 Jahren lebe ich mit Jesus. Und wenn ich den Zustand meines eigenen Herzens beurteilen sollte, dann würde ich sagen, ich war noch nie so schlecht wie heute. Nicht, dass er jetzt denkt, dass ich jeden Tag irgendjemanden umbringe und meine Frau betrüge. Gott sei Dank hat mich Gott vor solchen Dingen bewahrt. Aber ich erdecke immer mehr, was alles in meinem Herzen ist. Und so ähnlich, wie es uns die Irene sagte, wenn Jesus nicht in mein Leben getreten wäre, was wäre alles aus mir geworden? Das Bewusstsein der Heiligkeit Gottes wird in uns Erneuerung bewirken. Gott wird unser Empfinden für das, was gut ist in seinen Augen, was Sünde ist in seinen Augen, schärfen. Und wir werden die Sehnsucht haben, dass unser Verhalten verändert wird, auch in der Familie. Ja, da werden die Jugendlichen das Verlangen bekommen, ihren Eltern nicht mehr so oft zu widersprechen und nicht mehr so oft mit ihren Geschwistern zu streiten und im Zorn sich abzuwenden und dicht zu machen und niemanden mehr an sich ranzulassen. Und wenn dieses Licht leuchtet, dann wird die Leidenschaft für Gottes Reich aufbrechen. Wir werden ihm gerne dienen. Wir werden nicht nur da sitzen oder still genießen. Ja, schön, dass ich Christ bin, dass ich in den Himmel komme. Sondern wir werden begreifen, Gott will mich gebrauchen als sein Werkzeug auf dieser Welt, um auch diese Liebe mit anderen zu teilen und anderen in der Liebe Jesu zu dienen oder was immer Gott mit dir vorhat. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich gesagt, bin ich zum Glauben gekommen und ich durfte dann öfter einen Prediger begleiten und dann haben wir manchmal so an der Straßenbahnhaltestelle gestanden, die er einsteigen sollte und ich blieb dann zurück und eines Tages unterhielten wir uns und ich weiß nicht, was es ausgelöst hat, aber ich hatte auf einmal diesen Gedanken in mir als ganz junger Christ, ich möchte mal werden wie er, ein Verkündiger des Evangeliums. Und seither sind 50 Jahre vergangen. Und tatsächlich, ich bin es, aber nicht erst seit heute. Schön, wenn diese Leidenschaft in uns aufbricht, nicht mehr für mich selbst zu leben, sondern für Jesus zu leben. Und wenn wir beginnen, wenn dieses Licht in uns leuchtet, dann werden wir beginnen, Gottes Wort gerne zu studieren, besser kennenzulernen, diese wunderbaren Wahrheiten der Bibel zu entdecken. Da kommen wir nie zu Ende. Ich werde mit vielen Rätseln in den Himmel einmal gehen. Ich werde nicht alles verstanden haben. Mein Hunger, Gottes Wort zu verstehen, der ist immer noch groß. Und das Gebet ist dann die Antwort, der Ausdruck meines Herzens Gott gegenüber, meiner Beziehung zum Vater. Ich höre ihm gerne zu und ich rede gerne mit ihm. Ich bete ihn an, wie wir es vorhin mit diesen schönen Liedern gemacht haben. Oder ich bitte für gewisse Situationen und was immer auch der Inhalt sein kann. Schau, wo Licht einen Raum beherrscht, da wird dieses Licht dominant. Und heute Morgen, genau wie du, aufgestanden und eines der ersten Dinge, die wir dann tun, wenn wir aufgewacht sind, also jedenfalls, wenn es noch dunkel ist, und ich bin aufgestanden, da war es noch ziemlich dunkel, das Erste, was man macht, man schaltet das Licht an. Und dieses Licht dominiert den Raum, es erhellt alles. Und so ist es, wenn Jesus in unser Leben tritt. Dann wird dieses Licht angezündet. Und jetzt verstehen wir vielleicht ein klein bisschen mehr, was Jesus hier meint, wenn er sagt, die einen hatten Öl. Bei den einen war es nur eine formale Vorbereitung. Ja, es ist eine Hochzeit, aber sie hatten sich nicht vorbereitet. Es war kein Licht in ihnen. Und in den anderen war Licht. Und das war der entscheidende Faktor. Und liebe Freunde, ich glaube, die Entscheidung, wo wir sein werden, wird sich auch an diesen Faktoren hier deutlich machen. Das ist nochmal die Zusammenfassung dessen, was wir angeschaut haben. Das wird nicht vollkommen in unserem Leben sein. Manches ist vielleicht nur ansatzweise da, aber es ist da. Und wir merken, Gott beginnt, mein Leben zu prägen und das ist meine Freude und meine Sehnsucht. Und deswegen möchte ich dir die Frage stellen, ist Jesus dein Leben? Ist Jesus dein Leben? Oder ist er nur ein Teil deines Bekenntnisses? Was wir hier sehen, ist der Beginn eines Lebens mit Jesus und das reift und wächst, bis wir am Ziel sind. Jesus sagt mal, an den Früchten wird man erkennen, ob einer wirklich dieses Licht hat. Und da müssen wir manchmal mit jungen Menschen oder solchen, die neu zum Glauben gekommen sind, auch barmherzig sein, dass das nicht immer gleich so Apostel Paulus-Giganten sind. Aber dass man sieht, hier ist was Neues aufgebrochen. Jeder, der ein kleines Kind betrachtet, ist fasziniert von dem Leben. Aber wir merken auch, wie viel dieses Kind noch nicht weiß und noch nicht kann und noch nicht versteht. Und jeder wird barmherzig sein. Aber wir merken, da ist Leben. Und diese Frage möchte ich dir heute Morgen stellen. Und du darfst sie mal Jesus stellen, wenn du keine klare Antwort für dich hast. Ist Jesus dein Leben? Ist Jesus dein Leben? Wird Jesus in deinem Leben sichtbar? Wird Jesus sichtbar durch die Beziehung, die du zu ihm pflegst? Das ist eine Sache zu wissen. Gestern hat mich jemand gefragt, kennst du den und jenen? Da habe ich gesagt, meine Frau, die sagte, ja, kennst du meinen Mann? Sag, ja, ich kenne deinen Mann, das heißt, ich weiß, wie er aussieht. In dem Moment wusste ich nicht mal mehr, wie er heißt. Also ich kenne ihn, aber nicht wirklich. Und so kennen manche Jesus von außen. Aber sie kennen ihn nicht in einer gelebten Beziehung, wie sie sich auf diese Weise ausdrücken kann und wird. Und jetzt kommt ein Dilemma. Wenn du heute Morgen feststellen würdest für dich, ups, das fehlt mir eigentlich, oder das Allermeiste fehlt mir, dann muss ich dir jetzt eine deprimierende Aussage machen. Zuerst, aber bleib bitte da, ich habe noch was Gutes zu sagen. Die erste deprimierende Aussage ist, du kannst, wenn du da Mangel feststellst oder die Abwesenheit dieser Dinge, du kannst es selber nicht verändern. Denn wenn du jetzt anfangen würdest, das irgendwie hervorzupressen, so jetzt muss ich mir den Wecker stellen, morgen für 5 Uhr Bibel lesen und jetzt, Michael hat ja gesagt, Studium der Schriften und Gebet, dann merkt man, dass ich Christ bin, dann ist das von außen antrainiert. Und wenn du viel Selbstdisziplin hast, kriegst du das vielleicht hin für eine Woche. Leben kommt von selbst. Leben entfaltet sich von selbst. Wenn ich unsere kleine Enkeltochter sehe und sage, du musst aber schon noch wachsen. Streng dich mal an. guck dir mal deinen großen Bruder an, wie groß der schon ist, dann würde sie es erstens nicht verstehen und zweitens mit meiner Aufforderung nichts anfangen können. Leben wächst von selbst. Wenn Jesus da ist, dann werden sich diese Dinge entwickeln. Das ist der große Unterschied zur Religion. Was die Religion bemüht sich, strengt sich an, um irgendwie Gott zu gefallen. Und wir als Christen begreifen, wenn Gott mich nicht verändert, dann wird sich nichts ändern. Und deswegen dürfen wir eines tun, und jetzt komme ich zum fünften Mal in dieser Woche zur kürzesten Predigt von Jesus. Ich wurde gestern korrigiert, dass sie nicht 6 Worte hat, sondern 7 Worte, wenn man es ganz genau nimmt. Das klingt ja noch ein bisschen biblischer. 7 Worte, die Zahl 7 hat der Bibel ja eine gewisse Bedeutung. Wenn du merkst, dieses Leben von Jesus, es fehlt mir, dann würde ich dir den ersten Teil dieser Predigt zunächst mal empfehlen, tut Buße, hat Jesus gesagt. Das heißt, komm einfach und sag, Jesus, so ist es. Erkenne deinen Zustand und bekenne deinen Zustand. Bekenne die Notwendigkeit, die du begreifst, und zugleich die Unfähigkeit, das hier wirklich und dauerhaft zu verändern. Buße heißt, mich mit leeren Händen an Jesus zu wenden und ihm zu sagen, Jesus, so ist es. So ist mein Zustand, du hast recht, es stimmt. Aber ich kann es aus mir selbst nicht verändern. Und deswegen ist der zweite Teil dieser kürzesten Predigt von Jesus so wichtig. Und glaubt an das Evangelium. Und das Evangelium, liebe Freunde, ist nicht nur, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, wo er die Strafe auf sich genommen hat, damit wir Vergebung finden. Evangelium ist noch viel mehr. Es ist, dass Jesus in unser Leben tritt und dass er uns neu macht. Mancher hat mir schon gesagt, Michael, ich würde gerne ein Christ werden wie du, aber ich fürchte, ich kann nicht so leben wie du. Und dann antworte ich diesen Menschen in der Regel und sage, stimmt, das kannst du auch nicht so leben wie ich. Aber weißt du, das konnte ich auch nicht. Das kann nur Jesus in mir schaffen. Und weißt du, dann bleiben wir immer mit leeren Händen und dann staunen wir immer mehr, wie groß Gott ist und wie liebevoll, wie gnädig und barmherzig. Und wenn dann meine große Zukunft anbricht, ja, wenn wir da mal in den Himmel eintreten, da gibt es eine Szene, die male ich mir aus. Ob sie so kommen wird, frag mich, wenn es soweit ist. Es gibt eine Szene, die ich mir manchmal so vorstelle, wenn der Tag gekommen ist, wo ich in die Gegenwart Gottes treten darf im Himmel. Da gibt es eine Sache, nein, nicht eine Sache, da gibt es jemanden, den werde ich zuerst sehen. Und das ist Jesus. Und dann will ich das tun, was im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung mal beschrieben ist von einigen, die um den Thron Gottes stehend beschrieben werden. Ich werde meine Krone, die Gott jedem gibt, der ihm treu ergeben war, ich werde meine Krone nehmen und ich werde vor Jesus mich niederwerfen und ich werde diese Krone vor ihm niederlegen und sagen, Herr, nur du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Denn du hast das alles in mir geschaffen. Ich konnte das nicht. Das konntest nur du. Dir gebührt alle Ehre dafür, dass ich hier bin und nicht in der Hölle. Dir gebührt alle Ehre für all das, was in meinem Leben vielleicht an Gutem geschehen ist, was Frucht wurde, die für die Ewigkeit bleibt. Und ich wünsche dir, dass du, wenn es um deine Zukunft geht, begreifst. Und ich komme zurück auf das Beispiel von Jesus mit diesen 5 klugen und 5 unklugen Frauen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Es ist ein ganz klarer Schnitt. Und wenn du heute Morgen merken würdest, meine Zukunft ist nicht sicher. Ich kann heute Morgen nicht mit Sicherheit sagen, dass ich so bin wie die Klugen, sondern ich ähnle vielleicht eher den Törichten oder ich bin wie so eine törichte junge Frau. Dann komm genauso zu Jesus und bekenne es ihm. und bitte ihn, Jesus, rette mich. Ich kann das nicht aus mir selber machen. Ich habe dieser Tage, und damit werde ich jetzt meine Predigt und damit die Woche beschließen, und ich habe es nicht ganz durchgehalten, ich wollte ja jeden Abend aus dem Psalm 23 euch noch was mitgeben. Es ist der Psalm, mit dem ich mich in meiner persönlichen Bibellese diese Woche beschäftigt habe. Und ich habe gestern abgeschlossen meine Betrachtungen mit der allerletzten Aussage. Und da heißt es im Psalm 23 im Vers 6 so: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und dann übersetzt die unsere schöne Luther-Übersetzung: Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und man könnte es vielleicht etwas treffender übersetzen mit: Und ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn für immer. Also ich werde dorthin gehen, in dieses ewige Haus Gottes. Und es gibt einen bekannten Bibellehrer, der in unseren Kreisen sehr geschätzt ist, der uns aber längst vorangegangen ist. Er hat den klangvollen Namen Charles Haddon Spurgeon. Und er hat eine tolle Auslegung geschrieben über die Psalmen, die Schatzkammer Davids, sehr empfehlenswert. Wenn du das noch nicht in deiner Bibliothek hast, ich würde es dir sehr empfehlen. Und er hat zu diesem letzten Satz Folgendes geschrieben: Während ich hier bin, er meint auf der Erde, werde ich ein Kind sein, das bei meinem Gott zu Hause ist. Also schon auf dieser Erde bin ich bei Gott zu Hause. Die ganze Welt wird sein Haus für mich sein. Und wenn ich einst aufsteige zu den oberen Räumen, werde ich meine Gesellschaft nicht ändern, ja nicht einmal das Haus wechseln. Ich werde nur in das obere Stockwerk im Haus des Herrn umziehen für immer. Und ich habe gedacht, wie genial. Ich lebe hier mit Jesus. Und was sich ändert, wenn der D-Day gekommen ist, der Tag der Entscheidung, dann werde ich einfach eine Etage höher ziehen in seine Gegenwart und dort für immer sein. Die Geschichte dieser 10 jungen Frauen endete ja dramatisch. Diese jungen Frauen, die kein Öl hatten, sind schnell gelaufen, um mal einzukaufen. Und dann kamen sie zurück, vielleicht hechelnd. Und inzwischen war der Bräutigam gekommen, die sind in den Festsaal gezogen, die Tür wurde verschlossen und Feierabend war. Und sie klopfen an: Hey, wir sind vom Einkaufen zurück. Und dann heißt es: Er aber antwortete: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Welch eine dramatische Situation. Weißt du, wie dramatisch das wäre, wenn du heute Morgen hier bist oder später vom Tonträger oder vom Video diese Predigt hörst? Wenn du das gehört hättest, heute Morgen, und du hättest Jesus keine Antwort gegeben, die seiner würdig ist. Und dann würdest du sterben und vor Gott stehen. Und Gott würde dir sagen: Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Ich hoffe, dass das nicht dein Ende sein wird, sondern dass Jesus dir die Tür öffnet und sagt: Ich habe dich erwartet. Und dein Name, den kenne ich gut. Den habe ich ja selber eingeschrieben in das Buch des Lebens. Der steht da drin, das weiß ich wohl. Dein Name ist mir bekannt. Wird dein Name dort stehen? Oder wird Jesus sagen müssen: Ich kenne dich nicht? Das musst du Jesus fragen, nicht mich, wie das bei dir sein wird. Ich wünsche dir, dass du den Mut hast, wenn du unsicher bist, dass du ihn das fragst. Wenn du heute Morgen sagst: Jawohl, Michael, mein Name steht auch da, dann sage ich: Lass uns miteinander Loblieder singen und Jesus umso treuer nachfolgen. Aber wenn du nicht sicher bist, vielleicht steht dein Name ja da geschrieben, aber du bist nicht sicher. Vielleicht durch den Blick auf dein eigenes Versagen oder was immer auch, dann suche das Gespräch mit Leuten, die dir helfen können. Und wenn du sicher bist heute Morgen: Mein Name steht da nicht, Wenn du heute Morgen sagen müsstest, wenn ich da eines Tages einziehe, dann müsste er Stand heute zu mir sagen, ich kenne dich nicht. Liebe Freunde, dann rate ich dir, schieb das nicht einfach weg. Wir werden jetzt einen kleinen Moment der Stille haben, wo jeder für sich nachdenken kann. Und wenn du merkst, da ist Klärungsbedarf, dann halte das fest. Und vielleicht machst du ein Date mit Jesus, sage ich immer gerne. Ein Termin mit Jesus, sagst du, Herr Jesus, heute Nachmittag werde ich das ansprechen. Ich werde zu meinem Vater gehen oder zu meinem Freund oder zu einem Ältesten der Gemeinde oder wem auch immer, dass wir darüber reden. Schieb das nicht weg, sondern nimm die Ermahnung Gottes ernst. Ich weiß nicht, ob er dich nochmal ansprechen wird. Er muss das nämlich nicht. Lass uns jetzt still werden, jeder auf seinem Platz. Die Gotteskinder unter euch, die jubeln jetzt in ihren Herzen und beten für andere, die diesen Schritt noch nicht getan haben. Und die anderen denken gut nach und treffen vielleicht eine Entscheidung in ihren Herzen. Lasst uns still werden. Niemand betet bitte laut. Und ich hole euch dann in Kürze wieder zurück. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dieses Gleichnis, das so klar und so ernst ist. Und es geht ja um nichts weniger als um unsere Ewigkeit. Denn dein Wort zeigt uns deutlich, dass wir nach dem Tod nichts mehr ändern können. Und deswegen musst du so ernst reden. Ich danke dir für jeden, der mit mir hier ist, der genau weiß, mein Name steht im Lebensbuch des Lammes. Ich weiß, ich bin errettet, ich gehöre Jesus. Ich freue mich über jeden, in dessen Leben das auch sichtbar wird, der in Demut vor dir lebt wegen seiner Sündhaftigkeit und in Dankbarkeit für deine Gnade davon ergriffen ist, der gerne sich verändern lässt in seinem Denken und Handeln durch dein Wort und dessen Leben geprägt ist von deiner Liebe. Danke für jeden, der die Sehnsucht hat, dass sein Leben verändert wird und dir ähnlicher macht, dir Freude macht. Danke für jeden, der Leidenschaft hat für dein Werk, um dir zu dienen und mitzuhelfen, dass deine Gemeinde gebaut wird. Danke für jeden, der heute Morgen hier ist. Und du kennst auch jeden, der unsicher ist, der es nicht weiß für sich wirklich. Und du weißt auch um jeden, der genau weiß, dass du ihm eines Tages sagen müsstest, ich kenne dich nicht. Und ich bitte dich, hilf du ihnen, jedem Einzelnen das ernst zu nehmen und wirklich dir zuzuhören und Entscheidungen zu treffen, die dir Ehre machen. Danke dafür. Amen. Wie auch an den Abenden zuvor, ich selbst und einige Mitarbeiter sind gerne bereit, dass wir auch jetzt gleich noch miteinander sprechen können. Nutzt diese Gelegenheit. Nutzt es, wenn Gott euch angesprochen hat. Sucht das Gespräch, sucht Hilfe. So wie mir und so wie uns geholfen wurde, so geben wir diese Hilfe Jesu auch gerne weiter. Wir sind keine besonderen Leute, wir können euch nicht den Himmel vermitteln, aber wir können euch das weitergeben, was uns selbst gegeben wurde. Ja, Gott segne euch.